Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 24 ist von Jesus die Rede, da heißt es, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. Die Bibel sagt, dass Jesus nicht nur für unsere Sünde gestorben ist, sondern dass er genauso für unsere Krankheit gestorben ist, dass er die Strafe getragen hat, die wir verdient hätten, sodass wir frei sein können davon, dass wir geheilt sein können. Und hier ist von jeder Art von Heilung die Rede, seelische Heilung, aber vor allen Dingen auch körperliche Heilung. Und einige von uns haben da schon fantastische Sachen erlebt. Und ich glaube, dass während wir diese Predigtserie hier in der Gemeinde haben, wir eine Atmosphäre von Heilung auch erleben. Und es würde mich nicht überraschen, wenn Gott dich berührt, während du einfach nur hier sitzt und der Verkündigung des Wortes Gottes zuhörst. Und eine Veränderung in dir passiert, eine verbleibende Änderung in dir passiert durch die Kraft Gottes. Durch die Kraft Gottes. Die Gegenwart Gottes ist heilsam. Das Wort Gottes ist heilsam. In den Sprüchen heißt es, dass das Wort Gottes wie Medizin ist. Wir nehmen Medizin ein in der Erwartung, dass es einen positiven Effekt auf unseren Körper hat, wenn der Arzt uns das verschreibt. Das Wort Gottes ist besser als jede irdische Medizin, denn sie hat keine negativen Nebeneffekte. Ist das nicht gut? Ja. Und unsere Gemeinde, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, unsere Gemeinde ist größer als die Leute, die hier in diesem Raum sind. Und es gibt etliche Leute, die die Predigten hören, die wir im Internet veröffentlichen, über unsere Gemeindewebseite. So, wir grüßen jetzt mal alle, die unsere Predigten hören. Wir sind dankbar für euch. Diese Woche erreichte mich eine WhatsApp-Nachricht, will ich euch mal vorlesen, von einem jungen Mann, der vor langer Zeit mal Teil unserer Gemeinde war und der aber immer noch sich und seine Familie geistlich ernährt von den Predigten unserer Webseite. Und er schreibt mir Folgendes. Er schreibt, hallo lieber Fred, ich soll dir liebe Grüße von meiner Oma aus Erfurt ausrichten. Sie hört sich deine Predigten sehr gerne an und Gott wirkt sehr heilsam durch diese. Das kann ich auch sagen. Bekommen wir noch Bestätigung hier von Hanna, das ist auch gut. Mein Heuschnupfen ist von einem zum anderen Tag fast verschwunden und ich bin mir sicher, dass dieser sonst die letzten Jahre noch Hochsaison hatte. Gelobt sei der Herr. Fantastisch. Und das ist nur ein Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Das ist nur ein Zeugnis von vielen. So, Gott ist ein guter Gott und Gott möchte, dass wir geheilt sind und dass es uns gut geht und dass wir gesund sind. Das Problem ist, dass wir manchmal an genau dieser Frage Zweifel haben. Und wir haben in den letzten Teilen dieser Predigtserie einfach über Anhaltspunkte gesprochen, die uns Grundlage geben für unseren Glauben, für diese Überzeugung, Gott möchte, dass ich geheilt bin. Und wir haben gesprochen über die Werke des Vaters. Jesus ist umhergegangen und hat Menschen geheilt und er hat Menschen befreit und er hat gesagt, ich muss die Werke meines Vaters tun. Gott ist nicht derjenige, der krank macht und Jesus ist dann der, der die Leute heilt. Nein, Jesus sagt, wenn ich Leute heile, wenn ich Leute befreie, tue ich die Werke meines Vaters. Das sind die Werke des Vaters. Und dann haben wir uns das angeschaut, dass Gottes Wort heilsam ist und welchen heilsamen Effekt es auf uns haben kann. Dass wir es einnehmen sollen, wie Medizin. Wir haben festgestellt, dass Heilung der Wille Gottes ist, weil wir in der ursprünglichen Schöpfung keine Krankheit finden. Es war alles sehr gut. Krankheit war nicht Teil des ursprünglichen Planes Gottes. Und wenn wir uns den Himmel anschauen, dann sehen wir genauso, dass wir dort keine Krankheit finden. Wir finden dort keine Krankheit. Im Himmel geschieht der uneingeschränkte Wille Gottes. Und wir sollen beten, hat Jesus uns gelehrt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So auf Erden. Wenn Heilung im Himmel der Wille Gottes ist, dann sollen wir dafür beten, dass es genau so auch auf der Erde geschieht. Könnt ihr das sehen? Ja? Wir haben festgestellt, wo Krankheit herkommt, wie Krankheit in diese Welt kam. Dass Krankheit in die Welt kam, als Sünde in die Welt kam. Sünde ist nicht von Gott. Wusstest du das? Und das bedeutet, Krankheit ist genauso wenig von Gott. Und dann haben wir festgestellt, dass Gott sich selbst Yahweh Rapha nennt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Er sagt nicht, ich bin der Herr, der dich krank macht, sondern ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, der Gott, der dich heilt. Und er ist es immer noch. Er verändert sich nicht. Er ist nicht schwächer geworden. Er hat sich nicht anders überlegt, sondern er hat einen Bund der Heilung mit seinem Volk geschlossen. Und wir können immer noch Teilhaber dieses Bundes sein. Heute wollen wir uns einem neuen Aspekt zuwenden. Und es ist durchaus möglich, dass es dich vor Begeisterung vom Sitz reißen wird. Weil worüber wir heute sprechen werden, das ist so fantastisch, das ist so stark. Und wir beginnen an einer Stelle im Neuen Testament im Galaterbrief. Im Galaterbrief Kapitel 13, das ist der zentrale Vers oder die zentrale Aussage der Botschaft heute. Galater Kapitel 3, Vers 13 und 14. Da heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, da gehören wir dazu, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Es heißt hier, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Das heißt, hier ist nicht die Rede von irgendwas, was irgendwann in der Zukunft im Himmel am Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwann passieren wird, sondern das Wort Gottes sagt, er hat uns losgekauft. Wenn du vertraut bist mit der Grammatik der deutschen Sprache, dann weißt du, hier ist von abgeschlossener Vergangenheit die Rede. Das ist bereits geschehen. Das ist bereits geschehen. Nicht etwas, was noch irgendwann passieren wird, sondern er hat es bereits getan. Er hat uns bereits losgekauft. In der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es an dieser Stelle, von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. Christus hat uns erlöst. Weißt du, das ist eine zentrale Aussage der Bibel. Das ist eine zentrale Aussage des evangelischen Glaubens. Christus hat uns erlöst. Wenn du heute Morgen in irgendeine Kirche gehen würdest und würdest sagen, Christus hat uns erlöst, dann würde der allergrößte Teil der Zuhörer dir zustimmen, sagen, ja, das stimmt. Ja, Christus hat uns erlöst. Schön, gut, wunderbar. Wovon hat er uns erlöst? Wovon? Ja? Ist das einfach nur so ein plakativer Slogan, wie so ein Werbespruch, Christus hat uns erlöst? Oder verstehen wir tatsächlich, was das bedeutet? Wovon hat er uns denn erlöst? Wovon brauchen wir denn Erlösung? In der englischen erweiterten Übersetzung der Amplified Bible heißt es, Christus hat unsere Freiheit erkauft. Er hat unsere Freiheit erkauft. Das ist mit Erlösung gemeint. Er hat unsere Freiheit erkauft. Er hat uns losgekauft, wie wir vorhin gelesen haben, in der Elberfelder Übersetzung. Er hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Er hat uns erlöst von dem Fluch. Wie hat er das gemacht? Gut, dass du fragst. 1. Petrusbrief, Kapitel 1 ist das beschrieben. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Da heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid. Es geht also hier um unsere Erlösung, um dieses Loskaufen. Mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, ein bisschen altmodisches Deutsch, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Lasst mich diese Stelle nochmal lesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlamms, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Wie hat Gott uns erlöst? Womit hat Gott bezahlt? Womit hat er diesen Freikauf gerechtfertigt? Es war mit seinem Blut. Mit dem Blut Jesu Christi sind wir erlöst worden. Mit dem Blut Jesu Christi sind wir erlöst worden. Damit hat er uns losgekauft. Betrifft dieser Loskauf, diese Freiheit nur den geistlichen Teil unserer Person oder ist unser Körper hiermit eingeschlossen? Gut, dass du fragst. 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 20. Da heißt es, denn ihr seid teuer erkauft. Ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Wieso gehören beide Elemente Gott? Weil wir erkauft worden sind durch das Blut Jesu. Unser Geist, unser Herz, unsere Seele und unser Leib, unser Körper. Jesus hat uns erlöst. Geistlich und körperlich. Er hat uns frei gekauft. Er hat uns losgekauft. Wie heißt es in der Elberfelder Bibel? Oh, ich muss nochmal. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. So, das heißt, wenn Jesus der Herr meines Lebens ist, wenn ich ihn eingeladen habe, Herr meines Lebens zu sein, wenn ich diese Erlösung angenommen habe, die das Evangelium mir anbietet, wenn ich an die Kraft seines Blutes glaube, mit dem ich erkauft worden bin, dann heißt das, dass der Fluch kein Aufenthaltsrecht in meinem Leben hat. Der Fluch hat kein Aufenthaltsrecht in meinem Leben, denn ich wurde durch Jesus davon erlöst. Haben wir gerade gelesen. Das heißt, wenn sich irgendein Aspekt dieses Fluches in meinem Leben manifestiert, dann hält er sich dort auf illegaler Weise. Er hält sich dort auf illegaler Weise. Das Problem ist, dass viele von uns, viele Christen, viele Gläubige, bestimmte Dinge, die eigentlich Teil des Fluches sind, tolerieren. Nicht sich dagegen stellen, nicht dem widerstehen, nicht sagen, nein, das darf nicht mehr in meinem Leben sein. Das hat kein Recht mehr, hier zu sein. Sondern wir tolerieren das, weil Satan uns eingeredet hat, dass wir des Segens nicht würdig sind. Oh, ich bin nicht würdig. Ich bin nicht würdig, gesegnet zu sein. Weißt du, ich habe so viele Fehler gemacht. Ich habe so oft versagt. Ich habe so oft gesündigt. Das mag sein. Aber weißt du was? Jesus ist gekommen, um Menschen zu erlösen, die versagt haben. Amen. Um Menschen zu erlösen, die gesündigt haben. Amen. Wenn wir uns diese Geschichte mit dem Fluch anschauen, dann stellen wir fest, dass der Fluch die Folge oder die Konsequenz der Sünde ist für Menschen, die unter dem Gesetz sind. Wir sprechen hier von dem Gesetz des alten Bundes. Wir sprechen von den 10 Geboten und allen anderen Geboten, die damit zusammenhängen. Gott sagt, wenn ihr all diesen Dingen gehorcht, werdet ihr leben und gesegnet sein. Wenn ihr dem nicht gehorcht, wenn ihr davon abweicht, kommt der Fluch auf euch. Nun, wir alle sind abgewichen. Nicht wahr? Ja, wir alle haben versagt. Wir alle haben gesündigt. Aber Gott sei Dank, dass Gott einen anderen Weg für uns gefunden hat, wie wir unter dem Segen sein können. Dass der Weg, wie wir gesegnet sein können, ist nicht, dass wir alles richtig gemacht haben müssen, sondern wir können dadurch gesegnet sein, dass wir auf Christus vertrauen, dass er alles richtig gemacht hat, dass er das Gesetz vollständig erfüllt hat und seine Gerechtigkeit wird jetzt uns zugerechnet. Er hat stellvertretend den Fluch für uns auf sich genommen. Er hat den Fluch für uns getragen, damit wir ihn nicht länger tragen müssen. So, dann lasst uns jetzt mal einen konkreten Blick drauf werfen. Worin besteht der Segen und worin besteht der Fluch? Die ausführlichste Beschreibung dieser beiden Aspekte finden wir im Alten Testament im 5. Buch Mose, Kapitel 28. Eigentlich ist das ganze Kapitel 28 des 5. Buchs Mose eine Beschreibung des Segens und des Fluches des Gesetzes. So, das heißt, wenn wir diese Stelle im Galaterbrief lesen, dass Christus uns losgekauft hat von dem Fluch des Gesetzes, sollte uns das sofort zu dieser Stelle in 5. Mose 28 bringen, um rauszufinden, wovon sind wir denn losgekauft. 5. Mose 28 geht richtig, richtig gut los, denn in dem ersten Abschnitt wird von dem Segen des Gesetzes gesprochen. Pass auf, was hier steht. Ich lese ab Vers 1. Ist ein ziemlich langes Kapitel. Ich lasse dann irgendwann ein paar Sachen aus. Aber es lohnt sich, das mal komplett zu lesen. Da heißt es, und es wird geschehen. Pass auf. Achte auf die Wortwahl. Es wird geschehen. Nicht vielleicht unter Umständen. Es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr dein Gott dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und pass auf, was jetzt kommt, Vers 2, ich liebe diesen Vers 2. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Alle diese Segnungen werden über dich kommen. Schau, manchmal sind Christen so fixiert auf Segnungen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Es ist nicht notwendig, dass wir fixiert sind auf die Segnung. Wir laufen nicht Segnungen hinterher. Wir laufen Jesus hinterher. Wir folgen ihm, wir suchen ihn mit unserem ganzen Herzen und die Segnungen folgen uns. Ja, die Segnungen Gottes haben ein automatisches Zielsuchsystem integriert. Ja, hier heißt es, alle diese Segnungen werden über dich kommen. Ja, die werden dich von hinten anfallen, wenn du gar nicht damit rechnest. Alle diese Segnungen werden über dich kommen und sie werden dich erreichen. Ja, aber ich bin hier in Suhl. Suhl kennt keiner. Ja, wenn du mal rumfragst, ja, findet der Segen mich in Suhl? Ich kann dir was sagen. Ich könnte dir Stunden davon erzählen, wie der Segen Gottes mich gefunden hat. Ja? All diese Segnungen werden über dich kommen und sie werden dich erreichen, auch in Suhl. Sag mal zu deinem Nachbarn, der Segen Gottes kommt auch nach Suhl. So, passt auf, wie es jetzt weitergeht in Vers 3. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, das sind deine Kinder, und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Das ist dein Besitz und deine Arbeit. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand. Deswegen ist es wichtig, dass unsere Hände was zu tun finden. Weil Gott hat gesagt, dass er das Werk unserer Hände segnen wird. Wenn unsere Hände nichts tun, dann hat Gott nichts, was er segnen kann. Und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und auf seinen Wegen gehst. Und erinnere dich bitte daran, Jesus hat uns für diesen Segen qualifiziert, nicht wir selber. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und sie werden sich vor dir fürchten. Andere Menschen werden sehen, dass Gott mit uns ist. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Guten, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Ackerlandes, zur Wohlfahrt in dem Land, das dir zu geben der Herr deinen Vätern geschworen hat. Der Herr wird dir seinen guten Schatz den Himmel auftun, um deinem Land Segen, deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um alles Tun deiner Hand zu segnen. Wieder das Tun unserer Hände. Und du wirst vielen Nationen ausleihen, du selbst aber wirst dir nichts leihen. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Pass auf, was jetzt kommt. Und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. So, das heißt, unser Leben muss nicht zwangsweise ein ständiges Auf und Ab, Auf und Ab, Auf und Ab sein. Sondern es kann ein beständiges Aufwärts sein, ein beständiges Aufwärts. Wenn du den Geboten des Herrn deines Gottes gehorchst, die zu bewahren und zu tun, ich dir heute befehle, und von all den Worten, die ich euch heute befehle, weder zur rechten noch zur linken abweichst, um anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen. So, das ist der Segen. Das ist gut, oder? So, pass auf. Jetzt geht's weiter mit Vers 15, und jetzt kommt der Fluch. Und er ist lang, der Fluch. Es wird aber geschehen, und achte bitte auf die Wortwahl. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, so dass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und all seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Das Wort Segen ist einfach ersetzt worden durch das Wort Fluch und das Wort nicht wurde hinzugefügt. Ansonsten sind es die gleichen Worte, die wir in Vers 1 gelesen haben. Die gleiche Formulierung wieder. Alle diese Flüche werden über dich kommen und werden dich erreichen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht wirst du sein auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht wirst du sein bei deinem Ausgang. Der Herr wird den Fluch, die Bestürzung und die Verwünschung gegen dich senden in allen Geschäften deiner Hand, das du tust, bis du vernichtet bist und bist du schnell umgekommen, bis du schnell umkommst wegen der Bosheit deiner Taten, mit denen du mich verlassen hast. Das hört sich nicht so gut an. Und manchmal nehmen Leute dann diese Bibelstellen und sagen, siehst du? Gott ist der Verursacher auch von Misserfolg. Ja? Gott ist der Verursacher auch von Leid und auch von Krankheit. Wenn er einen schlechten Tag hat, dann sieht's nicht gut aus für dich. Ja? So, pass auf, wenn du frühmorgens aufstehst, ob Gott auch wirklich gute Laune hat. Schau, so ist Gott nicht. Wir wissen, wie Gott ist, wenn wir Jesus anschauen. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Jesus, Gott kommt uns nirgendwo näher als in Jesus. Und hier sehen wir das Wesen des Vaters klarer als an keiner anderen Stelle in der Bibel. Aber was ist jetzt mit diesen Bibelstellen? Ich meine, wir haben es ja gerade gelesen. Wer von euch hat schon mal einem Auto Starthilfe gegeben mit so Starterkabeln oder hat Starthilfe benötigt? Irgendjemand? Ja? Okay, also die meisten kennen das. Ja? Hat jemand bei diesem Vorgang schon mal versehentlich die Kabel vertauscht? Okay, danke Sebastian. Die anderen trauen sich nicht. Wir beide. Uns beiden ist es schon mal passiert. Die anderen trauen sich nicht, das zuzugeben. Ja? Also, im Mindestfall kommt es zu einem mächtigen Funkenflug. Das heißt, du merkst sofort, hier stimmt was nicht. Ja? Da gibt's den Pluspol, den Minuspol und darfst nicht das vertauschen. Du darfst das nicht durcheinander bringen. So, wenn du im schlimmsten Fall kann es passieren, dass die Batterie explodiert. Das ist eine großartige Erfahrung an einem kalten Wintermorgen. Aber schau, wenn das passiert, selbst wenn die Batterie explodiert, dann liegt das nicht daran, oh, die Batterie ist böse. Die Batterie hat heute schlechte Laune. Elektrizität ist was Schlechtes, was Böses, was Schlimmes. Elektrizität kann mich nicht leiden. Ja, wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Wir wissen alle, dass das nicht wahr ist. Der Fehler liegt nicht in der Batterie. Der Fehler liegt nicht daran, dass Elektrizität manchmal gut und manchmal böse ist, je nach Laune. Sondern der Fehler liegt bei uns. Wir haben die Pole verwechselt. Könnt ihr das sehen? Und weißt du was? Mit der Kraft Gottes ist es genauso. Ja, mit der Gegenwart Gottes ist es genauso. Eine Batterie ist was Gutes. Eine Batterie ist was Gutes. Eine Batterie hilft uns, das Auto zu starten. Früher, als es noch keine Starterbatterien gab, da musste man mit einer Kurbel das Auto starten. Ja, bist du nicht froh, dass du nicht jedes Mal, wenn du mit deinem Auto losfahren willst, erst die Kurbel rausholen musst und dann mit aller Kraft, vor allem die Frauen, ja? Ja, so ein Motor ist nicht leicht in Gang zu bringen, ja, da brauchst du ein bisschen körperliche Kraft. So, Gott sei Dank für Autobatterien. Ja? Elektrizität ist etwas Gutes. Ohne Elektrizität hätten wir nicht jetzt hier eine Verstärkung meiner Stimme. Du sagst, na, das ist nicht unbedingt notwendig. Ja, okay, aber wir hätten auch keine Beleuchtung. Wir hätten einfach viele Dinge nicht. Der Herd würde nicht warm werden, wenn wir unser Essen kochen wollen. Oder Telefon, Internet, all diese Sachen würden nicht funktionieren. Gäbe es überhaupt nicht ohne Elektrizität. Ja, Elektrizität hat so viele Vorteile. Aber wenn wir die Gesetzmäßigkeiten von Elektrizität nicht kennen und nicht verstehen und nicht beachten, wenn wir arglos damit umgehen, ja, ja, wir haben eine Elektrofachkraft übrigens hier unter uns, fällt mir gerade ein, ja, der Peter ist absoluter Experte, er bildet sogar Leute in diesem Gebiet aus, ja, und er ist dafür verantwortlich, dass eine ganze Region da mit Strom versorgt wird jeden Tag. Und wenn der Strom nicht ankommt, dann rufen sie als erstes bei ihm an. Kein Witz, wirklich. Ich war einmal dabei. Ja, aber wenn wir unvorsichtig sind, wenn wir nicht diesen Regeln folgen, dann kann Elektrizität sehr schädlich sein. Dann kann Elektrizität uns töten. Ja, im schlimmsten Fall. Elektrizität kann uns Schaden zufügen. Elektrizität kann zu einem Fluch werden, wenn wir sie nicht richtig behandeln, wenn wir nicht den Regeln folgen. Beachte die Wortwahl hier in 5. Mose 28. Ja? Gott sagt, wenn du den Regeln folgst, werden all diese Segnungen über dich kommen. Folgst du den Regeln nicht, werden all diese Flüche über dich kommen. Das ist genau wie bei der Elektrizität. Das hat nichts mit der Laune Gottes zu tun. Ja? Es ist eine Gesetzmäßigkeit. Es ist einfach eine Gesetzmäßigkeit. Es hat mit dem Charakter Gottes zu tun. Es hat mit dem Wesen Gottes zu tun. Gottes Wort ist was Gutes. Gottes Kraft ist was Gutes. Aber wir müssen damit kooperieren. Wenn wir uns gegen Gott stellen, dann ist es, als ob wir das Kabel falsch anschließen. Ja? Bumm, gibt's Funkenflug. Und dadurch kann Schaden verursacht werden. Aber wir können Gott nicht verantwortlich machen dafür. So, das heißt, wir müssen ihm gehorchen, wir müssen das Kabel richtig rum anschließen. Nur damit wir verstehen, ja, es ist nicht irgendwo so eine Laune. So, jetzt lasst uns mal ein Stück weitergehen, was alles in diesem Fluch beinhaltet ist. Vers 21 heißt es, der Herr wird die Pest an dir haften lassen, bis er dich ausgerottet hat aus dem Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. So, die erste Krankheit, von der wir lesen, ist die Pest. So, wir sehen, Krankheiten sind eingeschlossen in den Fluch des Gesetzes. Krankheiten sind Teil des Fluches. Sie sind nicht Teil des Segens. Erinnert euch, ich habe euch den ganzen Segensabschnitt vorgelesen. Krankheit kam nicht vor. Ja? Was ist Pest? Gibt's heutzutage nicht mehr. Pest ist einfach eine hochgradig ansteckende Infektionskrankheit. Eine hochgradig ansteckende Infektionskrankheit gehört zum Fluch. Der Herr wird dich schlagen mit Schwindsucht und mit Fieberglut und mit Hitze und mit Entzündung, mit Dürre und mit Getreidebrand, mit Vergilben des Korns, und sie werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. All diese Dinge sind Teil des Fluches. Wir hatten gesagt, Infektionskrankheiten. Schwindsucht, in einer anderen Übersetzung heißt Auszehrung. Wenn unser Körper all seine Kraft verliert, all seine Energie verliert. Eine andere Übersetzung sagt Tuberkulose. Und dann haben wir gerade gelesen von Fieberglut, Hitze, Entzündung. Damit ist jede Art von Fieber gemeint, jede Art von Entzündung, Wundbrand, grippale Infektionen, andere Infektionen, Infektionskrankheiten, Malaria. Da kannst du alles mit reinzählen. All das ist hier eingeschlossen. In Vers 27, da heißt es, der Herr wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit Beulen und mit der Krätze und mit Grind, dass du nicht mehr geheilt werden kannst. Was sind die Geschwüre Ägyptens? Ich habe keine Ahnung, aber es hört sich nicht gut an. Es ist nichts, was ich haben möchte. Ja. So, aber wenn hier von Geschwüren und Beulen die Rede ist, ja, dann sind da alle Arten von Geschwüren und Abszessen gemeint, Eiterbeulen, einschließlich Tumore. Alle Arten von Tumoren. Bis hin zu Hämorrhoiden. Ja. Hautkrankheiten, Krätze und Grind haben wir gelesen, alle Arten von Hautkrankheiten, Ekzeme, juckender, bösartiger Ausschlag, Allergien, all das ist hiermit eingeschlossen. All das ist Teil des Fluches. Vers 35, der Herr wird dich schlagen mit bösen Geschwüren an den Knien und an den Schenkeln, von deiner Fußsohle bis zu deinem Scheitel, von der Fußsohle bis zum Scheitel. Das heißt, der ganze Körper ist eingeschlossen, dass du nicht mehr geheilt werden kannst. So, auch hier wieder ist die Rede von bösartigen, unheilbaren Geschwüren. Wir kennen das unter dem Namen Krebs. Bösartige, unheilbare Geschwüre. Und dann geht's weiter. In Vers 28, ich springe ein bisschen hin und her, einfach der Systematik halber. Vers 28 heißt es, der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Geistesverwirrung. Hier sind alle Arten von geistigen und seelischen Problemen gemeint. All das ist Teil des Fluches. Alle Arten von geistlichen und seelischen Problemen. In Vers 65 heißt es, und unter jenen Nationen wirst du nicht ruhig wohnen und deine Fußsohle wird keinen Rastplatz finden. Und der, also Unruhe, ja, auch innere Unruhe. Und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Wovon ist hier die Rede? Seelischen Problem, Angst, Finsternis, Verzweiflung. Depressionen, Weinkrämpfe, Schwächeanfälle, Angstzustände, Appetitlosigkeit, Depressionen, Verzweiflung, ein niedergeschlagener Geist, ein Herz, das von Sorgen zerfressen wird, heißt es in einer anderen Übersetzung. All das ist Teil des Fluchs. In Vers 59 heißt es, dann wird der Herr deine Plagen und die Plagen deiner Nachkommen außergewöhnlich machen. Große und andauernde Plagen und böse und andauernde Krankheiten. In der Neues Leben Übersetzung heißt es an dieser Stelle, sodass ihr ständig an schweren Krankheiten leidet. Ständig an schweren Krankheiten leidet. So, das heißt, es geht hier um schwere, chronische und langwierige Erkrankungen. Die sind hier eingeschlossen in dem Fluch. Und es heißt, wir haben gerade das gelesen, hier am Anfang des Verses, deine Plagen und die Plagen deiner Nachkommen. Ja, deine Plagen und die Plagen deiner Nachkommen. Das heißt, hier geht es um genetische Mängel, um Erbkrankheiten, die sich fortsetzen. Auch das ist Teil des Fluches. Und wenn du sagst, naja gut, aber was ist mit dieser Krankheit und mit jener Krankheit? Wurde bis jetzt nicht erwähnt, keine Ahnung. In Vers 60 heißt es, und er wird alle Seuchen Ägyptens gegen dich wenden, vor denen du dich fürchtest, und sie werden an dir haften bleiben. Auch alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind. So, nur für den Fall, dass irgendwas nicht aufgezählt ist. Gott sagt, es ist eingeschlossen in den Fluch. Es ist eingeschlossen in den Fluch. Alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind. So, und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, wenn wir sicher sein wollen, dass der Fluch uns nicht trifft. Möglichkeit A, wir leben unter dem Gesetz und müssen alles hundertprozentig richtig machen, ja, und dürfen niemals sündigen. Dann habe ich mich schon disqualifiziert. Wie sieht's bei dir aus? Okay, du sagst, okay. Was ist Möglichkeit B? Möglichkeit B ist, dass wir unser Vertrauen setzen auf Jesus Christus. Dass wir zurückkommen zum Galaterbrief. Dass wir zurückkommen zu dieser Stelle. Christus hat uns losgekauft. Erinnere dich, worüber wir gesprochen haben, womit diese Botschaft begann. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Wie ist das geschehen? Nicht durch Silber und Gold, sondern durch sein Blut. Du sagst, warum ist da von dem Blut eines Lammes die Rede? Das ist ein Symbol auf das Alte Testament, auf das Passa des Alten Testaments, wo Gott sein Volk bewahrt hat vor dem Gericht, das über Ägypten kam. Durch das Blut dieses Lammes, das sie schlachten sollten und dessen Fleisch sie essen sollten. Und dessen Blut sie an ihre Türpfosten streichen sollten. Und Gott hatte gesagt, wenn das Blut an euren Türpfosten zu sehen ist, dann wird das Gericht an eurem Haus vorübergehen. Ein Lamm, ein Tier kann uns nicht erretten. Es kann nur Sünde bedecken. Es war ein Sinnbild, ein Symbol auf das vollkommene, perfekte, unschuldige Lamm Gottes, das er schicken würde in Form von Jesus Christus, der durch seinen Tod am Kreuz und durch sein Blut, was er vergossen hat dort für uns, uns erlösen würde. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Wir haben gelesen, schau, wir haben nur den gesundheitlichen Aspekt hier angeschaut. Der Fluch umfasst alle Aspekte unseres Lebens. Aber die Bibel sagt, dass wir losgekauft sind davon. Dass wir nicht länger unter dem Fluch sind. Und jeder Aspekt des Fluches, der sich irgendwo in unserem Leben manifestieren möchte, wenn wir Christus gehören, ist dort illegal, hat dort kein Recht zu sein. Schau, wir sprechen über die Frage, finden wir Gründe in der Bibel, finden wir Gründe in Gottes Wort, die uns sicher sein lassen, dass es Gottes Wille ist für uns, dass wir geheilt sind. Ein weiterer Grund, warum wir sicher sind, dass es immer noch Gottes Wille für jeden von uns ist, geheilt zu werden, ist, dass Krankheit zum Fluch des Gesetzes gehört. Jede Krankheit gehört zum Fluch des Gesetzes und Christus hat uns davon erlöst. Und deshalb wollen wir zum Abschluss dieses Gottesdienstes Abendmahl feiern. Und wir machen das folgendermaßen. Nummer eins, wenn du von dir sagen kannst, Jesus ist der Herr meines Lebens, ich gehöre ihm, mein Leben gehört ihm, dann bist du eingeladen, teilzuhaben an diesem Abendmahl. Wenn du das nicht für dich sagen kannst, dann bleib einfach auf deinem Platz. Ja, wird dir niemand übel nehmen oder sonst irgendwas, wird dich niemand komisch anschauen. Aber stell sicher, dass du für dich persönlich diese Entscheidung getroffen hast. Jesus ist der Herr meines Lebens. Dass du ihm dein Leben übergeben hast. Und wenn das für dich zutrifft, dann bist du herzlich eingeladen, an diesem Mahl teilzuhaben. Wir machen das folgendermaßen. Ich werde gleich in ein paar Augenblicken für das Brot und den Wein danken. Wir haben keinen alkoholischen Wein, wir haben Traubensaft. Und dann kannst du, wenn du an dem Mahl teilnehmen möchtest, nach vorne kommen, nimm dir von den Gaben, nimm dir von dem Brot und dem Wein, nimm es zurück auf deinen Platz. Du kannst es auch, wenn deine Familie mit hier ist, für jemand anderes von deiner Familie noch mitnehmen, dann haben wir hier nicht ganz so viel Gewusel vorne oder so. Aber ihr dürft auch gerne alle kommen, jeder wie er möchte. Und dann nimm es mit zurück zu deinem Platz und wenn jeder, der an dem Mahl teilnehmen möchte, Gelegenheit hatte, von den Gaben sich zu holen, dann nehmen wir das gemeinsam zu uns. Okay? Jetzt lasst uns aufstehen und zusammen beten.